Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit in der Sendung ist Herr Wolfgang Held, zugeschaltet aus Dornach in der Schweiz. Herr Held, sind Sie in der Leitung?
Jawohl.
Herr Held, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir haben Sie eingeladen, weil Sie auch einer der Referenten sein werden an der Tagung für Evolution und Spiritualität, die am 17. Juni in Basel stattfinden wird, gleich in Ihrer Nähe, neben Dornach, wo Endo Cohen, Annette Kaiser und auch Sie und mehrere andere über Evolution und Spiritualität sprechen werden. Und wir hatten das Interesse gefunden, Sie hier auch einzuladen, weil Sie eine interessante Kombination von Ihren beruflichen Hintergründen haben. Sie sind einerseits gelernter Astronom, Naturwissenschaftler und arbeiten andererseits eben auch am Goetheanum in Dornach und haben hier einen Zugang zu Kosmos, der beide Seiten, die naturwissenschaftliche Seite, aber auch eine geistige Seite abdeckt. Und wenn man über Kosmos spricht, denkt man in der Regel einfach wirklich an die Sterne da oben, an den Kosmos, an den Urknall, an etwas sehr Materielles. Und wir sind in dieser Radiosendung immer wieder auch zu dem Thema gekommen, die Innenseite des Kosmos ansehen zu wollen. Und es gibt hier von verschiedenen Zugängen, von Ken Wilber, auch von Endo Cohen, immer wieder die Betonung, dass der Kosmos auch eine Innenseite hat. Und wir dachten, ein Astronom, der beide Seiten wirklich von seinem beruflichen Hintergrund her mit seinem Verständnis sich angeeignet hat, ist hier ein Gesprächspartner, der uns vielleicht hier wirklich weiterhelfen kann oder uns auch einfach erzählen kann, inwiefern Kosmos sowohl ein Außen als auch ein Innen hat. Würden Sie diesem Satz überhaupt vorerst einmal zustimmen?
Ja, selbstverständlich. Er gilt ja für die ganze Natur, aber im Besonderen für den Kosmos. Und wenn wir da ganz elementar anfangen, kann man ja erstmal feststellen, dass die Sternenwelt wir dann sehen, wenn es dunkel wird, also in der Nacht. Das heißt, mit der Nachtseite unserer Existenz wenden wir uns dem Kosmos zu, nicht mit der Tagseite. Und das erinnert uns auch heute in einer rationalen Welt daran, dass der Kosmos mehr bereithält als halt nur Sternenklumpen und Planeten.
Das ist eine interessante Einsicht, weil es stimmt, es gibt ja sowas wie ein Tagesbewusstsein und ein Nachtbewusstsein. Und wenn man einfach diese zwei Bewusstsein miteinander vergleicht, ist das Tagesbewusstsein ist einfach ein Bewusstsein, das ich sage mal so, vom Sonnenlicht erhellt, wir unseren Tagesgeschäften nachgehen und wir uns eigentlich gar nicht so sehr bewusst sind, dass wir nicht nur auf diesem Planeten mit dieser blauen Hülle über uns sind und hier einfach unser Leben leben, entweder als Individuum, als Person oder auch als Gesellschaft, sondern, und das, wie Sie gerade eingangs formuliert haben, des Nächtens lüftet sich sozusagen der Vorhang und auf einmal zeigt sich etwas, das in sternenklaren Nächte uns durchaus auch tief menschlich, seelisch ergreift.
Ja, ich mache immer wieder die Beobachtung bei Führungen in der Sternwarte, dass es ja so ist, sobald sich dann die Kuppel öffnet, man die Sterne über sich sieht, vielleicht einen Planeten, wenn man Glück hat, einen Kometen sogar, dass man dann still wird und die Gespräche verstummen und spürt, man wendet sich einer Welt zu, die eben auch eine Innenseite zeigt. Und es ist ja so, die Innenseite der Welt, sei es in der uns nahestehenden Natur, in einem Vogel, einem Baum oder dann eben im Kosmos, die eröffnet sich ja nur, wenn wir auch mit unserer Innenseite uns dem zuwenden. Da gilt also der Satz, Gleiches erkennt Gleiches. Und insofern müssen wir da auch ein wenig unsere Vorstellung, die wir heute haben, aus der Astrophysik etwas zurückdrängen, um diese, man möchte sagen, seelische Seite des Weltalls entdecken zu können.
Wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass sich diese Innenseite einfach erst erschließt, wenn wir uns ihr, um wieder Ihren Worten zu folgen, mit einer Innenseite begegnen. Die Frage, die sich hier natürlich aufdrängt, ist, psychologisieren wir hier nicht den Kosmos, indem wir einfach Erfahrungen, die wir haben, jetzt auf diese Erfahrung mit der Sternwarte anwenden, die eigentlich mit diesem Kosmos, den wir sehen, nichts zu tun hat, sondern eigentlich nur unsere eigene Wahrnehmung ist dessen. Inwiefern kann man wirklich sagen, dass hier ein Innen begegnet?
Ja, das ist natürlich klar. Das ist erstmal nur ein Anhaltspunkt. Und dann gibt es eben, ich möchte sagen, vier Wege, die man beschreiten kann, auf diese Innenseite aufmerksam zu werden. Ein erster ist die Beobachtung. Und durch die empathische, einfühlende Beobachtung, wie sieht es aus, wenn jetzt Saturn bei Spica in der Jungfrau steht? Also das Sternbild der inneren Reife und der Planet von Transzendenz und Reife sich gegenseitig zu steigern vermögen, wie ein Ton in einer Tonart. Und wenn ich das immer wieder betrachte mit Empathie, nicht anders als in einer Naturbetrachtung einer Blume, dann wird plötzlich diese Gegenüberwelt mehr zu einer eigenen Welt. Und dann würde ich sagen, resonieren Innenseite des Kosmos mit der eigenen Innenseite. Also das wäre der erste Schritt oder einer der vier möglichen, die ich sehe, die Himmelsbeobachtung, die Phänomenologie des Kosmos.
Würden Sie, Sie sagten, das ist eine, was wären denn die anderen?
Ja, das ist eben, die Frage steht natürlich dann im Raum. Also ich erwähne sie jetzt in aller Kürze. Dem gegenüberliegen, das ist ja die, wo ich hinaustrete dem Kosmos gegenüber. Ich kann den Kosmos aber auch direkt in mir finden. Das ist, würde ich sagen, wenn wir Philosophie betreiben, wenn wir in einem Gedankenkosmos uns bewegen und nicht anders als wie die Planeten in wechselnden Stellungen sind, kann ich auch in innerer Gedankenbewegung eigentlich dieser Welt nahe sein. Das wäre ein zweiter Schritt, ein ganz innerer. Ein dritter, den viele aufgreifen, der für viele auch, ich möchte mal sagen, Eintrittstor in eine spirituelle Kosmologie ist, der historische. Ich gehe durch die Kapitale von Chartres, sehe, wie dort die 12 Monate, die Jahreszeiten dargestellt sind. Ich besuche das Tal der Könige, wo die Nachtfahrt der Sonne beschrieben ist, in diesem gewaltigen Bilderbuch des alten Ägyptischen Reiches. Ich schaue also, wie haben frühere Zeiten ihr Verhältnis zur Kosmologie ausgedrückt. Das wäre ein dritter Weg. Weil der resoniert dann doch etwas als ja, tief Menschliches in uns. Und beantwortet Fragen des Menschseins, wo wir in der Gegenwart in einem rationalen Weltbild keine Antworten mehr finden. Das wäre der dritte. Und ich hoffe, es wird jetzt nicht zu viel. Wenn ich den vierten noch anschließe, kommt vielleicht ja darauf zurück. Das ist der, den Rudolf Steiner ja auch meist am Herzen lag, der auch hier am Goetheanum am intensivsten untersucht wird, das ist der äußere und innere zugleich, der der kosmisch-irdischen Entsprechungen, wo ich Phänomene der Planetenrhythmen, der Tierkreisbilder betrachte und sie vergleiche mit irdischen Phänomenen. Ich nehme vielleicht ein Beispiel, das mich, als ich es entdeckt habe, andere mögen das schon früher entdeckt haben, da begeistert hat, die Tatsache, dass der Mond in einer Stunde sich um seinen Durchmesser am Sternenhimmel verschiebt. Also deshalb bei einer Sonnenfinsternis ist 60 Minuten dauert, so lang wie diese Sendung jetzt hier, wenn der Mond vor die Sonne langsam tritt, bis er sie ganz bedeckt hat. Also der Mond verschiebt sich in einer Stunde um seinen Durchmesser. Das ist das äußere Phänomen. Wenn Sie das jetzt etwas abstrakter nehmen, dann können Sie sagen, der Mond verschiebt seinen Durchmesser vor der Sternenwelt. Der Mond ist das Gewordene, die Sternenwelt das Ewige. Gewordenes und Ewiges kommen in einer Stunde in ein neues Verhältnis. Und wenn man nun den Blick zu irdischen Phänomenen lenkt, angefangen von der Dauer dieses Gespräches hier, oder einer Therapiestunde bei einem Arzt, oder der Tatsache, dass die Landwirte im biologisch-dynamischen Landbau die Präparate eine Stunde rühren, oder die Erfahrung, die ein Musiker macht, wenn er eine Stunde mit einem Instrument umgeht und merkt, dass er da über eine Klippe geht, über eine zeitliche Schwelle, stellt man plötzlich fest, dass sie verwandte Rhythmen. Bei Rudolf Steiner heißt das dann, ja, der Rhythmus des Willens ist eine Stunde, dass sich etwas verwandelt. Und das finden wir da am Mond. Das Gewordene tritt zum Ewigen in ein fein neues Verhältnis. Das sind natürlich immer Dinge, die man nicht ein Beweis sind, sondern ein Hinweis, möchte ich sagen.
Das war sehr schön. Ich würde Sie bitten, ich würde gern so durch diese vier Schritte, die Sie hier dargestellt haben, vielleicht auch Schritt für Schritt durchgehen wollen.
Gerne.
Und würde hier beim ersten Schritt anfangen, der diese Naturbeobachtung ist, die Sie anfänglich geschildert haben. Und Sie haben das ja auch eindrücklich geschildert mit der Beobachtung, wenn man in einer Sternenwarte sitzt und ich nehme an, die Sternenwarte sich öffnet oder eine ähnliche Erfahrung ist, wenn man irgendwo draußen in der Natur ist, entweder in den Bergen oder am Meer, wo wenig Licht von der Erde ist und über uns sich dieses Sternenfirmament ausbreitet und etwas passiert, wenn man da hinaufschaut. Was durchaus, und ich habe das ein bisschen aus Ihren Worten auch herausgehört, vielleicht so beschrieben werden kann, dass da wirklich eine Tiefe einer Tiefe begegnet. Oder dass die Tiefe des Kosmos resoniert mit einer Tiefe, die mehr eine Tiefe in mir ist. Ist das dieser erste Schritt, wo ein Innen und ein Innern von dem Kosmos da draußen und ein Kosmos in uns einander begegnen? Würden Sie das hier als diesen ersten Hinweis sehen?
Ja, natürlich. Und dann, wie es Goethe so schön beschrieben hat, mit heiliger Nüchternheit die Phänomene sammeln. Beispielsweise die Tierkreisbilder betrachten und feststellen, dass alle Tierkreisbilder, ich möchte mal sagen, ein Skandal für den Systematiker sind.
Okay.
Sie sind nicht nach einer strengen mathematischen Ordnung, wie man sich das vielleicht denken könnte, dass ein Gott es so gestaltet, gemacht, sondern sie zeigen eine sehr individuelle Form. Und es sind alles Formen, das müsste ich jetzt an einer Tafel zeigen oder mit dem Blick zum Himmel, es sind alles Formen, Lichtformen, die, möchte ich sagen, eine zu Ruhe gekommene Bewegung darstellen. Sie finden nirgends den rechten Winkel, sie finden nirgends die exakte Gerade, sondern den leichten Bogen, der in sich noch etwas von Bewegung innehat, verrät. Aber sie ist zur Ruhe gekommene Bewegung. Und mit solch einer Entdeckung auf Tierkreisbilder geschaut, zeigt einem sofort, oder möchte ich sagen, resoniert jetzt mit der Feststellung, dass wir selbst auch als Menschen ja immer, anders als die Tiere, zur Ruhe gekommene Bewegungen fassen können in der Gedankenbildung. Und plötzlich wird inneres Denken und Sternenwelt außen sehr nah. Wir haben das ja in dem Wort consider noch, konsidere mit den Sternen sein, nachdenken.
Ist dieses, dieses Innen, wenn man einfach diese Formen der Sternenbilder nachgeht. Und da gibt es natürlich auch eine ganze Geschichte der menschlichen Astronomie und Astrologie, die hier wirklich auch ein starkes Beziehungsgeflecht entwickelt. Ist das etwas, das man aus der direkten Beobachtung, um noch bei diesem ersten Schritt zu bleiben, wahrnehmen kann? Oder ist diese direkte Beobachtung jetzt ohne diesen historischen Hintergrund dessen, was wir über Jahrtausende in Sternen gesehen haben, ist da eine ursprüngliche Begegnung, die jetzt einmal von dieser Historie ausgenommen ist, wo einfach sich etwas auftut, was eine Unmittelbarkeit hat? Oder würden Sie sagen, da ist diese Historie von Anfang an schon drinnen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Herr Steininger. Das ist, also es ist wohl häufig sowohl als auch, dass die reiche historische Schatz, den wir haben, dass der uns ja erstmal die Aufmerksamkeit auf die Sternbilder zu lenken. Aber dann ist es tatsächlich so, wie Sie sagen, dann lohnt es sich mal zurückzudrängen, dass ein Sternbild der Löwe heißt. Und dann fragt man sich, wie spricht diese Form zu mir? Sagt sie mir etwas? Und jetzt nicht äußerlich das Bild eines Löwen, sondern finde ich, dass in dem Bruststern Regulus etwas von Mut, von Feuer. Und dann stelle ich fest, bei diesem Sternbild zum Beispiel, dass es anders als, sagen wir, die Jungfrau, ein Bild ist, das vor allem dann eindrucksvoll ist, wenn es gerade aufgeht. Es ist immer im Aufgang und Untergang dramatisch.
Aha.
Und so wie ein Löwe, der dann stark ist, wenn er gerade erscheint. Und so aber, finde ich, geht es darum, tatsächlich sich inspirieren zu lassen von dem historischen Schatz, aber den dann zurückzudrängen, ihm nicht zum Opfer zu fallen. Sondern wir müssen ja tatsächlich auch diese Geheimnisse neu entdecken. Sie haben ja ihre Aura, ihren Zauber längst verloren.
Aha. Sie haben natürlich ihre Aura und ihren Zauber nicht wirklich verloren. Sondern wir haben vielleicht uns diese Aura und diesen Zauber uns ein wenig entzogen.
Ja, da würde ich auch sagen, da gilt beides.
Okay.
Das ist natürlich ein großes Motiv jetzt in Rudolf Steiners Kosmologie, dass er sagt, das, was die in der indischen Mythen, ja, in Veden und später bei Zarathustra als die Götterdämmerung bezeichnet wird, das muss man sprichwörtlich nehmen. Die Götter haben sich tatsächlich auch zurückgezogen.
Okay.
Es ist nicht nur, dass wir selbst immer rationaler und diesseitiger geworden sind und uns deshalb die Augen fehlen,
ja,
möchte ich mal sagen, diese kosmische Melodie zu hören, sondern der Kosmos selbst ist in eine Götterdämmerung sich dort ereignet.
Ja. Was ich so, wenn wir bei dieser Himmelsbeobachtung bleiben, ja,
ja.
Und wenn wir einfach, jeder von uns wird in der einen oder anderen Form eine Erfahrung dessen haben. Und gleichzeitig, da ist etwas, was wir in der Regel nicht mitbedenken, was aber, glaube ich, und ich würde mich sehr interessieren, ob Sie mir hier zustimmen, dem doch sehr wesentlich inne ist, nämlich, dass es eine intensive Beziehung zwischen uns, menschlichem Bewusstsein, und diesen da oben gibt. Ganz einfach aus der Tatsache heraus, dass, ich sage mal, über Jahrhunderttausende hinaus, das das Schauspiel war, dem wir ausgesetzt waren, und unser Innern sich auch in diesem da draußen gesucht hat. Das heißt, unser menschliches Innern hat über Jahrhunderttausende im Blick nach oben auch den Blick nach innen gehabt. Und auch wenn wir das in den letzten Jahrhunderten vielleicht nicht mehr so tun, ist das doch, wenn wir hinaufschauen, auf der eine oder andere Weise ein Teil von uns.
Ja, das ist ein interessanter Gedanke, dass wir da die Gegenwart unserer Vergangenheit fassen, die wir mit dem Kosmos teilen. Gleichwohl beobachte ich, oder das sagen ja viele, dass es uns doch heute so geht, dort wo wir nicht durch eigene Aktivität, wir können da beispielhaft auch dieses Gespräch zwischen uns jetzt nehmen,
aha,
wo wir nicht durch eigenes Engagement eine Beziehung stiften, findet sie immer weniger statt. Zerfällt die Welt, fragmentiert die Welt. Und so ist es tatsächlich heute. Ich nehme ein Phänomen dazu. In meiner Kindheit, da war in Bezug auf die Kosmologie die große Erzählung, also die mediale Erzählung Enterprise.
Ja.
Raumschiff Enterprise, das war so in den 70ern. Also das war eine Geschichte, wo es hieß, immer der Plot war der, am Schluss, mit etwas Menschlichkeit wird dir der Kosmos schon nah. Wenn wir heute schauen, mit welchen Plot, mit welchen Geschichten die Medien als neue Mythen aufwarten, um den Kosmos zu zeigen, dann ist das Alien und Predator und andere furchtbare Monster.
Mhm.
Also die Jugendlichen wachsen auf mit einem Bild, im Kosmos ist das Menschenzerstörende, also in der medialen Hollywood-Welt.
Mhm.
So. Und da habe ich mich gefragt, ja, warum ist das so? Warum schöpfen wir heute solche Bilder? Und ich habe den Eindruck, weil wir eben nicht mehr, weil diese Nabelschnur, von der Sie eben sprachen, dass die zerreißt. Das, was wir, ich könnte auch so sagen, das, was wir nicht verstehen, lernen zu verstehen, vor dem bekommen wir Angst.
Mhm.
Und diese modernen Mythen, jetzt Alien und so, die sind Ausdruck dieser Angst vor dem Kosmos. Es gibt da noch viele andere, dass Kometen auf die Erde fallen und die Erde zerstören, all diese Endzeit-Szenarien, dann bis zum Maya-Kalender hin. Die uns ausdenken, wo wir der Angst vor dem Kosmos Bilder geben.
was ja auch Teil dessen ist, dass wir uns in diesem Kosmos überhaupt nicht mehr beheimatet finden. Ich meine, bis zu der Tatsache, dass man, wenn man gerade auch in einer Stadt aufwächst und wenn man einfach in einer medialen Welt aufwächst, die uns erstens einmal nicht wirklich erlaubt, da hinaufzusehen, die zweitens einfach, weil diese mediale Welt auch eine übervolle Welt ist, es gar nicht so leicht ist, einfach schlicht und einfach darauf zu vergessen, dass wir in diesem, was immer dieses große Ganze ist, Teil dieses großen Ganzen sind. Dass wir eigentlich ja von diesem großen Ganzen nicht getrennt sind. Das heißt, unsere menschliche Selbstwahrnehmung ist ja eine Wahrnehmung, die viel, viel weniger mit diesem Firmament da oben zu tun hat, als es mal früher der Fall war. Und damit meine ich nicht unbedingt ein Zurück zu einer mythischen Kosmoswahrnehmung, sondern schlicht zu der Wahrnehmung, dass all das der Fall ist, dass uns genau das erlaubt, was Sie jetzt auch angesprochen haben, dass wir nämlich anfangen, darüber zu reflektieren, wie verhält denn sich das eine zum anderen? Ist das eigentlich etwas sich Fremdes oder ist es eigentlich etwas sich nicht Fremdes? Und das ist natürlich, das braucht eine bewusste Anstrengung, überhaupt diese Frage zu stellen. Aber um diese Frage stellen zu können, muss ich erst einmal wahrnehmen, dass wir in diesem großen Ganzen sind. Und zwar nicht nur in einer mediierten Art und Weise, sondern einfach ganz real, ob das jetzt eine kosmische Hülle ist oder ob das alles in unserer jetzigen kosmologischen Vorstellung, wir sind irgendwie Teil und Ausdruck dessen. Und das wahrzunehmen ist eigentlich eine Bewusstseinsleistung, die uns erlaubt, mehr Realität wahrzunehmen.
Ja, also ich finde es sehr schön, dass Sie das Wort Heimat in den Zusammenhang stellen. Tatsächlich, die Heimatlosigkeit, die spannt sich ja heute um unsere ganze Existenz. Man ist, wie viele haben eine Biografiearbeit, um eigentlich Heimat in ihrer Biografie zu finden. Manche finden sich in ihrem Körper nicht mehr, in ihrem Geschlecht nicht mehr Heimat. Und bis zum, auf der anderen Seite zum Kosmos, dass wir da die Heimat so nicht mehr finden. Und insofern ist dieses Engagement um der Kosmologie, oder ich könnte anders sagen, dass esoterische Fragen doch immer an ihrem Anfang das Menschsein haben, oft Krankheit und Gesundheit und Kosmologie, das ist sicher kein Zufall. Aha. Dass wir mit diesen Sehnsucht nach dem Ganzen, nach der ganzen Welt, uns dann dem Kosmos zuwenden und dann fragen, was hat diese Welt, die uns immer fremder geworden ist, mit uns zu tun. Und da werden wir dann, wenn Sie auf die vier Punkte zurückkommen wollen, ja, bei dem zweiten, ich nehme es Ihnen als den zweiten, die Beziehung von Mensch und Kosmos. Mhm. Der, man könnte sagen, da wo Anthroposophie auch am meisten sich artikuliert hat und Fragen stellt und wo am meisten auch Botaniker, Maria Thun ist ja vor kurzem verstorben, die also auf diesem Feld am meisten unternommen haben. Die Beziehung des Menschen zum Kosmos. Und ich habe ein Beispiel schon erwähnt und vielleicht darf ich noch mal ein anderes erwähnen. Wir sagen, wir messen unser Lebensalter in Sonnenlaufen. Also ich bin 47 Jahre alt, 47 Mal ging die Sonne rum. Wir könnten unser Lebensalter aber auch in Planetenläufen messen. Und es ist interessant, nicht? Nach einem Sonnenlauf, also das sind einfach ganz elementare Beispiele, die sich vielleicht eher eignen jetzt so für ein Gespräch unter uns. Nach einem Sonnenlauf können wir physisch stehen. Mars braucht 2 Jahre. Mars würde sagen, nein, wenn ich einmal rum bin, dann kannst du stehen, dann stehst du in der Sprache. Dann kriegst du da Selbstständigkeit. Jupiter würde sagen, nee, ich bin nach 12 Jahren rum. Mit 12 erwacht unser abstraktes Denken. Da gewinnen wir Selbstständigkeit auf unserer gedanklichen Sphäre. Mhm. Im Abstraktionsvermögen, im Urteilsvermögen. Und schließlich Saturn braucht 30 Jahre. Wir können ja sagen, bis 30 reicht so, ich möchte mal sagen, der Rückenwind des leiblichen Aufbaus. Bis 30, sage ich manchmal meinen Schülern im Unterricht, da werdet ihr klüger, ob ihr wollt oder nicht. Ab 30 muss man selbst dafür sorgen. Also da, dass der Saturn würde sagen, nee, mit 30 kannst du erst stehen. Da weißt du erst, was Einsamkeit ist, was es heißt, ohne geistigen Rückenwind einen nächsten Schritt zu machen. Also so sieht man plötzlich, wie die Planetenrhythmen jetzt in die Biografie spiegeln. Dass wir mit 2 Jahren erst in Bezug auf Mars Selbstständigkeit gewinnen, mit 12 auf Jupiter und mit 30 auf Saturn. Das sind natürlich jetzt ganz kurz nur gesagt, also in dicken Pinselstrichen geschrieben.
Das heißt, das ist das, wo Sie auch die philosophische Verbindung sehen zwischen uns und dem Kosmos, dass diese Rhythmen, die Planetenrhythmen, die Sie gerade gestellt haben, mit den Lebensrhythmen, mit denen Sie sie jetzt auch verglichen haben, dass hier einfach Verhältnisse sichtbar werden, die letztendlich dann einfach nicht nur äußerliche Verhältnisse sind, sondern so würde ich jetzt einmal vermuten, eben auch innere Verhältnisse.
Ja, ich habe die Reihenfolge jetzt leider anders gemacht. Jetzt war ich bei den kosmisch-irdischen Entsprechungen. Die philosophische Beziehung, da würde ich sagen, Sie können das direkt erleben, wenn Sie einige Seiten, sagen wir, von Platon, der Staat oder Phaidon lesen und den Text mitgehen und dann beobachten, ich möchte mal sagen, wie was imaginativ mit Ihrem Kopf passiert. Man hat das Gefühl, der Kopf weitet sich, da wird man Teil eines Gedankenkosmos. Das ist ganz anders, wenn man dann Aristoteles liest, da wird er viel spitzer irgendwie. Das wäre jetzt ins Bild gebracht, dass im Denken, im Hervorbringen des Denkens, im Philosophieren, wir in einem inneren Kosmos, einem Bewegungskosmos zu Hause sind, der dann sehr stark resoniert. Also wenn jemand sagt, ja, ich wohne in der Stadt und kann keine Sterne sehen, verliere ich die Beziehung zum Kosmos, würde ich sagen, wenn du dafür Philosophie betreibst, brauchst du die Sterne in der Nacht nicht außen zu sehen.
Stimmt das wirklich? Ist das Lesen, ich meine, ich habe nichts gegen das Lesen von Plato, überhaupt nicht. Ja. Ich finde das ganz hervorragend und eigentlich denke ich, jeder sollte Plato lesen. Und ich kann auch die Analogie, die Sie hier ziehen, sehr nachvollziehen, nämlich dass im Lesen eines großen Philosophen sich etwas auftut in uns, was wir eben einen inneren Kosmos nennen können. Und gleichzeitig ist dieser innere Kosmos auf eine gewisse Weise doch nicht ganz, wenn er getrennt ist vom äußeren Kosmos. Dieser innere Kosmos, den wir ja auch als Philosophie entwickelt haben, ist das Innen in uns und gleichzeitig ist es etwas, das doch sich irgendwo unterscheidet von diesem Kosmos, den wir als Kosmos um uns auch erfahren. Braucht es nicht irgendwo beides, um hier ein Ganzes zu ergeben?
Ich habe ja natürlich, gleichwohl habe ich die Feststellung gemacht, dass viele Wege führen nach Rom, also in Bezug jetzt eine neue Beziehung zum Sternenwelt zu haben. Natürlich, der Anblick einer Rose ist durch nichts zu ersetzen. Ich muss die Rose sehen. Und der Anblick einer Mondsichel, da kann ich noch so viele Gedichte von Hölderlin und Eichendorff lesen, wenn ich sie nicht einmal gesehen habe. Das ist klar. Ich würde sagen, das ist das Widersprüchliche darin. Okay. Und doch ist in diesem inneren Versenkung und dem sich bewegen in diesem inneren planetarischen Kosmos, würde ich sagen, man diesem Geist, der sich dann nachts ausbreitet als Sternenwelt außer uns, gleichfalls nah. Ja? Und doch stimme ich Ihnen zu, dass die Beobachtung, dazu liebe ich auch selbst viel zu sehr die Beobachtung, durch nichts zu ersetzen ist. Also ich kann das vor allem von den Sonnenfinsternissen sagen, wo ich mittlerweile 5 gesehen habe. Der Anblick davon, wo unsere Welt plötzlich einem so merkwürdig fremd wird, wo Erhabenheit und Grauen sich plötzlich Hand in Hand reichen, möchte man sagen, das ist eben durch nichts anderes zu ersetzen. Und doch sagen mir dann andere, ja weißt du, das habe ich auf meditativen Wege oder anderen, ist mir das bekannt.
Ja. Nee, ich glaube, da haben Sie auch einen sehr interessanten Punkt insofern angesprochen. Sie haben vorher so im Nebensatz, obwohl wir eigentlich über den Kosmos sprechen, über den Anblick einer Rose gesprochen. Und ich glaube, dass das, was Sie hier versuchen anzusprechen, vielleicht auch eingänglicher einsichtig ist, wenn man es kurz auch auf eine Rose anwendet, weil es sehr offensichtlich ist, wenn ich nur das Äußerliche einer Rose sehe, sehe ich die Rose nicht. Ich glaube, das ist uns allen eingänglich, dass einfach nur die rein äußerliche materielle Form einer Rose, jeder von uns weiß, dass sich was uns an einer Rose erstaunen lässt, etwas anderes ist. Es hat zwar mit dieser Form zu tun, aber da ist eine innere Beziehung zu dieser Form. Und wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie exakt das Gleiche, ist auch zum Beispiel bei Betrachtung einer Sonnenfinsternis der Fall. Das heißt, auch im Betracht der Sonnenfinsternis kann ich einerseits das als etwas ein äußerliches Phänomen betrachten und einen rein naturwissenschaftlichen Blick draufsetzen. Oder ich kann dem mit einem Blick begegnen, der eine gewisse Ähnlichkeit mit diesem Blick auf die Rose hat, und dann erschließt sich etwas ganz anderes, und das ist die Tiefe sowohl des Innen als auch die Tiefe des Außens.
Ja, wobei ich würde das Wort anders, das würde ich dann lieber ersetzen. Es gibt von ja, Platon schon diesen Satz, rettet die Phänomene. Also die Rose selbst ist es und zugleich all das in ihr und hinter ihr. Aber es gibt, würde ich sagen, nur eine Naturanschauung, wo tatsächlich das Äußere das Höhere verstellt. Und das ist die Sonne selbst. Wir können nicht in die Sonne schauen, in das Höhere der Sonne. Da ist das Physische blendet so, ne, dass es das Höhere tatsächlich verstellt.
Interessant,
Und
ja.
weshalb man dann um dieses Höhere der Sonne ja sich dann abgewendet hat. Die Druiden, die dann zur Mitternacht im tiefsten Winter und dann noch sogar unter einem Steingrab sich gelegt haben, um sich dreifach von der Sonne, sichtbaren Sonne abzuwenden, um das Höhere der Sonne, Geistige der Sonne in Erfahrung zu bringen. Aber in gewöhnlichen Sinneswahrnehmung würde ich schon sagen, sie selbst ist es auch. Also da würde ich Goethe folgen, der sagt, die Sinne trügen nicht. Über die Sinne kommst du in diese tiefere Schicht hinein. Was uns mehr im Wege steht, ist die Vorstellung. Gerade in der Kosmologie mit Wörtern wie Urknall und weißen Zwergen und schwarzen Löchern und so weiter. Es sind Vorstellungen, die uns da im Wege stehen. Und durch engagierte Philosophie bringen wir die natürlich in Bewegung.
Können Sie dazu mehr sagen, zu diesem durch engagierte Philosophie bringen wir diese in Bewegung?
Ich würde sagen, wenn wir aufmerksam werden darüber, dass jede Vorstellung, die wir haben, also dass ich weiß, wie eine Rose aussieht, hilft mir, im botanischen Garten die Rose zu finden. Da heißt also die Vorstellung zielführend, die bringt mich in die Beobachtung und in die Begegnung und gleich so und um gleich im nächsten Schritt mir die Wahrnehmung zu nehmen, weil sie sagt, du weißt doch schon, wie sie aussieht, du kennst doch die Rose. Und in der Kosmologie haben wir eben so viele Vorstellungsbilder, die wir nur durch mathematische Zahlen gewonnen haben, wenn wir von 15 Milliarden Jahre Alter des Kosmos sprechen und wenn es heißt, ja, die Sterne sind ja gar nicht in einem Bild, sie sind unterschiedlich weit weg. Und die gibt es vielleicht gar nicht mehr, denn das Licht dieser Sterne hat Millionen Jahre hierher gebraucht und so weiter. Das sind alles Vorstellungen, die dann dazu uns dem Kosmos entfremden. Und da hilft natürlich eine philosophische Schulung, dass man die Vorstellung dann an ihren Platz rückt. Dass man sie sagt, sie ist ein Mittel, aber ich muss sie auch zurückdrängen, um wieder selbst beobachten zu werden, um meine Empathie nicht zu verlieren.
Das heißt, Sie machen hier eine Unterscheidung zwischen einer abstrakten Vorstellung, wenn ich das so formulieren darf, und andererseits dem Phänomen, das recht verstanden eine Innenseite oder eine Resonanz eröffnet, wo sowohl in der Rose, um bei dem Beispiel zu bleiben, als beim Sonnenfinsternis, als auch bei Tierkreiszeichen, als auch bei der Sonne etwas sichtbar wird, das sehr mit geistigen, tiefgeistigen Phänomenen zu tun hat.
Ja, ich glaube, jeder kennt das, dass wenn er ein geistiges Erlebnis in irgendeiner Form hat, dass man dann doch immer sagt, ach so, es ist doch so ganz anders, als die Vorstellung einen hat glauben lassen. Ach so. Ich kann das beschreiben, wenn Sie da mir eine Minute geben, an einem Beispiel. Ich wusste viel über die Kometen und hatte viel bei Rudolf Steiner gelesen, wo er über diesen Freiheitswillen der Kometen spricht, wie sich der Berechnung entziehen und ihren freien Weg gehen, die eben nicht in der Bahn der Planeten laufen, sondern irgendwo plötzlich erscheinen. Und dann hatten wir diese außerordentlich hellen Kometen Mitte der 90er Jahre, das ist ja schon ein paar Jahre her, Hale Bopp und Hyakutake. Und ich sitze nachts am Fernrohr und schaue mir diesen Kometen an. Und schaue immer wieder auf den Schweif, schaue auf den Kern, die Koma, die sich da entfaltet, wie er durch die Sternenwelt wandert. Und mit einem Mal, und es ist jetzt für mich schon schwer, das in Worte zu beschreiben, erwischt mich eine Wucht eines Gefühls, das ich vergleichen kann, ich kann jetzt nur einen Vergleich gebrauchen, wie das Gefühl, wenn Ihnen jemand einen Ratschlag gibt, so en passant, und Sie hören den Ratschlag und vergessen den gerade wieder. Aber am Abend holen Sie den aus der Erinnerung hervor und der erwischt Sie mit seiner ganzen Breitseite, weil Sie wirklich merken, der ging ins Herz, der hat genau mich gemeint. So zurückhaltend er ausgesprochen war. Und so habe ich es bei den Kometen erlebt. Die Wucht, die geistige Wucht der Kometen, die in aller Zurückhaltenheit plötzlich mich erwischt hat. Und da war das so, jenseits der Vorstellung, was ich alles über diese Vagabunden, geistigen Vagabunden wusste, plötzlich hat mich das da erwischt. Und das ist ja immer jenseits der Vorstellung. Das, wo wir in unmittelbare, wirklich, wo wir das Glück, die Gnade haben, in eine unmittelbare Begegnung mit der Natur zu kommen. Und da war es jetzt in Bezug auf den Kometen.
Das heißt, wenn ich das so salopp formulieren darf, es geht auch darum, sich vom Kosmos erwischen zu lassen.
Ja, also das ist ja das, dieses Widersprüchliche, dass die Exaktheit und Nüchternheit und die naturwissenschaftliche Strenge und zugleich da, wo die mythische Kraft des Kosmos einen dann berührt, die Unbefangenheit, dann doch wieder zu haben. Ja, da würde ich Ihnen zustimmen. Ja. Da ist dann Unbefangenheit gefragt, sicher. Und zugleich diese naturwissenschaftliche Strenge, dass man nicht anfängt zu spinnen, wie Sie am Anfang auch sagten, dass man dann plötzlich in Analogien sich verliert.
Ja. Ich würde gern jetzt in diesem dritten Schritt, glaube ich, war das, den Sie die Historie genannt haben, wo Sie das Tal der Könige und Chartres benannt haben. Was ist da damit gemeint?
Ja, also es ist ja nicht, wir sind jetzt bald im Sommer und dann werden Millionen Menschen ja nach Burgund reisen, nach Ägypten, so hoffe ich auch nach Griechenland, um diesem armen Land zu helfen, um sich mit dem Gefühl in diesen alten Kulturen, da ist das, was das Menschsein ausmacht, sind irgendwie größere, man möchte sagen, gewichtigere, nachhaltige Antworten gegeben worden in den damaligen Bewusstseinszustand. Und da stellen wir ja fest, eine reiche Beziehung zum Kosmos. Ob wir die Pyramiden nehmen, ob wir in Griechenland dann die Anordnung der Tempel nehmen, in ihrer Beziehung zum Mondlauf beispielsweise, und sich davon berühren zu lassen, dass zu studieren, das gibt uns natürlich aus, hilft uns aus unserer Entfremdung vor der Sternenwelt, erste Schritte zu machen. Dass wir so uns in frühere Zeiten hineinversetzen. Das ist, würde ich sagen, ebenfalls auch ein wichtiger Schritt. Also ich habe das Tal der Könige erwähnt, da zu sehen die 12 Stufen, die jede menschliche Seele in der Nacht macht, vergleichbar der Sonne, die durch die Nacht wandert.
könnte man das auch so formulieren, dass weil einfach große Kulturen, und Sie haben hier die ägyptische Kultur genannt, und man kann das sicher bei der griechischen Kultur genauso verzeichnen, und Chartres gehört sicher zu einem Höhepunkt der christlichen Kultur, offensichtlich in einer Analogie zu dem von ihnen wahrgenommenen Kosmos tief in etwas Geistiges, Bewusstseinsmäßiges eingedrungen sind, dass sie einerseits im Kosmos gesehen haben, andererseits auch in Verhältnissen, auch in Zahlenverhältnissen versucht haben darzustellen, und das andererseits sehr viel aussagt auch über wesentliche menschliche, geistige Tiefen, die uns einfach betreffen, weil wir Mensch sind.
Unbedingt. Und wir könnten auch andere Beispiele nehmen. Nehmen Sie in China den in Peking und den kaiserlichen Palast, den Platz des himmlischen Friedens, dass Sie dann die ganze Anlage nach dem Norden, dem Polarstern, ausgerichtet ist. Also so wie das Sternenfirmament sich dreht um den Polarstern, um diesen Stern im Norden, um die Himmelsachse, jeweils der höchste Palast, der Kaiser im Norden wohnte, um den sich das ganze Welt dreht. Das ist jetzt nicht nur ein, ich würde sagen, herrschaftliches Prinzip, was da geltend macht, sondern ein inneres Gefühl, man muss einen Tempel so bauen, und so sind ja dann die Dächer in China, wenn Sie diese runden Dächer nehmen, die Pagoden, da wölbt sich ja regelrecht der Kosmos auf das Dach hinunter. Man muss die, wie oben so unten, dieses alte Wort, das sich das da verwirklicht. Und wenn ich jetzt so durch die Architektur laufe, sagen wir, des kaiserlichen Palastes, plötzlich besser verstehe, was es heißt, dass sich alles um den Polarstern dreht. Kosmologie heißt ja in dem Sinne eins durch ein anderes Verstehen. Und so in den Beschäftigungen mit der Geschichte, mit unserer eigenen Geschichte, wie frühere Kulturen sich ein Bild des Kosmos gemacht haben, eigentlich in uns wieder diese Sehnsucht nach der Sternenwelt, man möchte sagen, freilegen. Von Rudolf Steiner gibt es den schönen Satz, ja, vor 100 Jahren hatte man noch eine Sehnsucht nach dem Geist. Heute haben wir nur noch eine Sehnsucht nach der Sehnsucht. Und ich habe manchmal das Gefühl, diesen Zug unserer westlichen Kultur, unserer modernen Kultur zu den Altertümern, der dient auch, um diese Sehnsucht wieder zu wecken, nach dem Geistigen, nach einer sozusagen tieferen Beziehung zum Kosmos, wie Sie es beschrieben haben.
Was uns vielleicht auch zu Ihrem vierten Schritt kommen lässt, der einfach, ich glaube, diese direkte Beziehung zwischen Innen- und Außenwelt als solches versucht, ins Bewusstsein zu bringen.
Ja, davon war ja vorhin schon etwas die Rede, da hatte ich Beispiele erwähnt in Bezug auf diese Lebensalter, dass man, und das ist eine Knochenarbeit, das wissen die Biologen, die da unterwegs sind, und Landwirte am besten, dass man kosmische Phänomene, irdische Phänomene betrachtet. Okay. Angefangen von, wie Möhren wachsen, wenn sie bei Neumond, bei Vollmond gesät und geerntet werden. Dass man beobachtet beispielsweise, das finde ich ist eine der interessantesten Entdeckungen der letzten Jahre, dass jede, ich nenne mal eine Eichenknospe, im Winter einen Rhythmus macht in ihrer Form. Alle zwei Wochen etwas dicker wird und dann wieder etwas gespannter in der Form. Und nicht nur eine Knospe am Baum, sondern alle Knospen. Und nicht nur alle Knospen an einem Baum, sondern die in England und die in der Schweiz und Deutschland gleichzeitig. Das sind ja die Untersuchungen von Lawrence Edwards und anderen. Und immer dann die Knospe entspannt ist, wenn Mond, Mars und Erde in einer Reihe stehen. Solch ein Phänomen. Das ist weiter zu untersuchen. Zu untersuchen, hat es einen Einfluss, ob ein Baum bei einer Hochspannungsleitung ist oder nicht. Wo sind da Beeinträchtigungen dieses Rhythmus? Um schlussendlich, man kann sagen, den Kosmos auf der Erde wiederzufinden. Und vielleicht darf ich noch ergänzen, die Gefahr natürlich dabei ist, die werden Sie auch gut kennen, ist, dass man jetzt wieder in alte Zustände, Bewusstseinszustände zurückfällt, dass man sagt, gut, also Haare schneiden nur bei Vollmond, Schuhe kaufen nur bei Neumond. Und da gibt es ja solche Ratgeber, die das dann uns empfehlen. Das kann es nicht sein. Wir können nicht uns sklavisch unter vermeintliche Rhythmen stellen, wenn die überhaupt so stimmen. Sondern wir sind heute emanzipiert vom Kosmos und das müssen wir auch feiern. Es ist vielmehr die Aufgabe, aus dieser Erkenntnis dann letztendlich neue Rhythmen zu veranlagen. Aus dieser Beobachtung. Das würde ich sagen, ist dann der Schritt des unseres heutigen Menschseins. Aber dazu müssen wir erstmal die bestehenden Rhythmen ganz gut kennenlernen.
Da haben Sie jetzt schon etwas extrem Spannendes gesagt. Weil natürlich gerade von Menschen, die diese Rhythmen des Kosmos, wie Sie sie beschrieben haben, und diese Beziehung des Kosmos ernst nehmen, genau dieses Verhältnis, das Sie jetzt pointiert mit dem Haare schneiden, angesprochen haben, eigentlich dann wirklich zum Mittelpunkt ihrer Lebenspraxis machen. Was Sie sagen, ist eigentlich radikal anders. Sie sagen, wir müssen diesen Kosmos in uns oder diese Innenseite des Kosmos überhaupt einmal wahrnehmen, erkennen, aber im Gegensatz zu früheren Zeiten müssen wir auch anerkennen, dass wir, wenn ich das so zufügen kann, Kraft unserer Freiheit emanzipiert sind und daraus etwas Neues machen müssen.
Ein Beispiel, ein lebenspraktisches Beispiel. Das kam nach einer Talkshow zu dem Thema. Meldete sich jemand bei uns, damals in der mathematisch-astronomischen Sektion am Goetheanum, und sagte, er hätte immer das Problem, dass er aufwacht, wenn der Mond aufgeht. Also, wenn der Mond nachts um 3 aufsteigt über den Horizont, wacht er auf. Mhm. Und wenn der abends um 11 Uhr erschien, wacht er dann auf, was er machen solle. Und er hätte schon einige Ärzte gesucht und da konnte ihm niemand so recht helfen. Dann war unser Vorschlag, das geht jetzt in dem Sinne, was Sie eben sagten, in Bezug auf Freiheit, dann war unser Vorschlag, ja, er solle doch mal 4 Wochen üben, eine andere Handschrift sich anzulegen. Und er solle den Mond beobachten. Das wäre das Einfache und das Schwierige, 4 Wochen eine andere Handschrift. Und wenn er noch mehr Energie hätte, solle er seinen Gang ändern.
Okay.
Gemeint war damit, beobachten den Mond, das heißt ihn aus sich herausstellen, dass der wirkt sich auf einer falschen Ebene. Und dass er die Handschrift ändern solle oder den Gang, das bedeutete, eine Gewohnheit ändern. Und dann ist man, jetzt instrumentalisiert man einen Rhythmus des Mondes. Da braucht man, das kann man beobachten, häufig 4 Wochen, dass sich eine neue Gewohnheit bildet. Wenn Sie ja beispielsweise eben in der Handschrift was ändern wollen, dann müssen Sie erstmal mit ziemlich Aufmerksamkeit da dranbleiben und dann wird plötzlich daraus wieder eine Gewohnheit, eine Fähigkeit.
Okay.
Da wird also der Mond jetzt frei, der Mondrhythmus wird frei eingesetzt.
Aha.
Und damit emanzipiert man sich stärker. Und in dem Sinne ist es gemeint, dass Sie auch sagen, dass wir heute frei sind vom Kosmos, wir müssen den Kosmos auch da zurückdrängen. Und okay. Das tun wir ja durch unsere technische Welt.
Müssen wir es aber auf eine andere Weise, als wir es in der Regel mit unserer technischen Welt tun? Und wenn ja, auf welche andere Weise?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Als eine sehr knappe Antwort könnte lauten, die Technik befreit uns ja. Und bei Freiheit, bei Befreiung, nicht Freiheit, bei Befreiung kann man immer fragen, frei von was, frei für was.
Mhm.
Also würde ich sagen, die Technik befreit uns, dass wir heute Tomaten das ganze Jahr essen können. Und das ist prima so. Das kann man auch machen. Wenn nicht energetische Gründe jetzt für einen, weil man Energie sparen will, dagegen spricht. Aber erstmal ist das eine Befreiung, dass das möglich ist durch die technische Welt. Aber das setzt uns ja jetzt frei auf einer höheren Stufe, wovon wir jetzt diese Zeit ja gemeinsam uns hier ausgetauscht haben, auf einer höheren Stufe eine Beziehung zum Kosmos zu finden. Ich muss eben nicht mehr ins Bett gehen, wenn die Sonne untergeht. Ich verliere nicht mein Bewusstsein.
Mhm.
dann machen wir zum Teil die Nacht zum Tage, dann übertreiben wir das. Aber diese Befreiung gilt es erstmal zu halten und sie als Instrument zu nutzen, dass wir jetzt eine neue Beziehung zum Kosmos finden, die halt auf bewusster Ebene stattfindet. Es gibt dieses schöne Bild in Faust, die goldenen Eimer, die auf und niedersteigen. Das ist das Bild der Jakobsleiter, also vom Erde zum Himmel. Und die goldenen Eimer, die gingen runter und wir kommen wohl immer mehr in eine Zeit, wo wir jetzt goldene Eimer rauftragen sollten. Wo wir etwas in diesen Kosmos hineintragen, an Aufmerksamkeit, an Erkenntnis, an auch neuen, ich möchte mal sagen, sozialen Formen, das wäre dann ein ganz anderes, weiteres Thema, wo wir einen neuen Kosmos bilden. Einen menschlichen Kosmos, einen gemeinschaftlichen Kosmos. Dem lag Rudolf Steiner ja am Herzen, wenn er sagte, Kosmologie und Soziales, da ist eine enge Verbindung. Und das verstehe ich so, dass ein neuer Kosmos ein sozialer Kosmos eben ist. Ja, da ist die sozialen die Unternehmensberater versuchen das ja auch umzusetzen, dass sie dann eben die Ideen der Planeten beispielsweise in Sozialprozessen spiegeln und so.
Ganz spannend. Interpretiere ich Sie da auch richtig? Der wichtige Punkt hier ist, weil Sie sprachen von dieser Befreiung, aber im Gegensatz zu dem, was in dieser Freiheit von eben auch möglich ist, sprechen Sie hier auch eine Freiheit für und da kommt wieder eine Beziehung zum Ganzen rein. Das heißt, in dieser Freiheit, die Freiheit für, entfaltet sich erst wirklich, wenn sie auch eine Freiheit für die Beziehung zu diesem Ganzen, auch im sozialen Ganzen, aber auch im kosmischen Ganzen ist und nicht beziehungslos.
Ja, das ist schön, dass Sie die Beziehung jetzt nochmal erwähnen, die wir ja am Anfang hatten. Genau, und eben, und diese neuen Beziehungen sind welche, die auf Freiheit geboren sind. Das heißt, sie müssen erzeugt werden, sonst geschehen sie nicht.
Erzeugt durch uns.
Ja. Durch diese Schritte, die wir hier betrachtet haben, Beobachtung, inneres Philosophieren oder Beziehungen zur Geschichte, aber das ist etwas, was mit Tätigsein zu tun hat, wo wir nicht in diese Beziehung schaffen, geschieht sie nicht.
Sehr schön.
Also der Unterschied vielleicht von Verliebtsein und Liebe. Verliebtsein geht von selbst, Liebe nicht.
Verstehe. Aber bei ist es Beziehung.
Ja, genau. Das eine stiftet, das eine wird sie begonnen, aber genau. Ihre Dauer gewinnt sie erst durch das letzte Mal.
Ja. Jetzt sind wir natürlich in der Zeit schon sehr, sehr fortgeschritten. Ja. Ich möchte trotzdem ein paar Fragen mit reinbringen, die uns per E-Mail erreicht haben.
Ja.
Da schreibt eine Hörerin, könnte man sagen, kosmologische Betrachtung ist wie Meditation. Ich kann die wirkliche Entdeckung dieser Tieferen erst dann machen, wenn ich alle meine Vorstellungen loslassen kann.
Ja, loslassen ist vielleicht, ich würde ein anderes Wort nehmen, ich würde sagen, loslassen heißt, dass sie weg sind.
Ja,
vielleicht können wir auch loslassen sagen, zur Seite stellen, ihnen den angemessenen Ort zuweisen, weil sie sind ja auch Mittel, aber man muss sie dann zurückdrängen, dass sie nicht Oberhand haben und sich zwischen Beobachtung in die Beobachtung stellen.
Ja. Es hat ja was, meiner Auffassung nach, damit zu tun, was Sie vorher gesagt haben, dass wir eben unsere Vorstellungen loslassen müssen, um dem Phänomenen Platz zu machen. Das heißt, die abstrakten Vorstellungen oder unsere Ideen von der Welt können sich auch zwischen uns und unserer Wahrnehmung stellen. Und um wirklich überhaupt wahrnehmen zu können, muss ich einfach auch mal all das, was ich hier an anscheinend gewussten habe, loslassen können, um hier der Wahrnehmung Platz zu machen.
Ja, ja. Bei Goethe heißt das mal in seinem Tagebucheintrag, ein Blatt im Wind erscheint zuweilen wie ein Vogel im Flug. Also da schaut er auf diesen Moment, wo wir es nicht wissen, ist es das oder ist es das? Und dass das ein zauberhafter und dann, wie vielleicht die Schreiberin es auch meint, das meditativer Moment des Nichtwissens und noch Abwartens, Abspüren, wo wir die Vorstellung noch nicht greifen, wo wir die zurückdrängen. Ist es ein Blatt oder ein Vogel?
Ein anderer Hörer bezieht sich auf etwas, was Sie am Anfang unseres Gesprächs schon erwähnt haben. Und er stellt die Frage, wie kann man sich das vorstellen, wie kann man das verstehen, dass die Götter sich zurückgezogen haben? Wohin? Wo waren sie vorher?
Ja, wohin? Das ist natürlich schon eine Betrachtung des Räumlichen und dieses greift da schwer. Ich glaube, was etwas hilft als Vergleich, ist, wenn wir Eltern bei Kindern so nah dran sind und dann uns um der kindlichen Entwicklung willen, um der Freiheit der Kinder willen, uns zurückziehen. Und das bestimmt nicht gern machen. Das ist also auch ein Schmerz.
Ja.
Und das ist wohl der ganze Schmerz, auch der, ich mal sagen, der die Schöpfung begleiteten Götter, jetzt den Menschen freizulassen.
Mhm.
Und dann können sie nicht nur uns die Augen verbinden, sondern dann heißt das auch tatsächlich, dass sie aus dieser Welt etwas zurücktreten.
Mhm.
Und noch ein Satz, so ist ja auch die Geschichte der Religionen. Die ersten Religionen sagten alle, wir leben in einer Götterwelt. Die sind vielleicht zum Teil schon Leichname, da waren Kämpfe, aber es ist eine Welt von Göttern.
Mhm.
Und dann kam mit dem Judentum die erste Religion, die sagte, nein, wir leben in einer gottfernen Welt.
Mhm.
Gott ist nicht in dieser Welt.
Ja. Mhm.
Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das ist dann auch das christliche Motiv. Und mit dieser Überzeugung kam ja dann erst der lineare Zeitpfeil. Wir wollen wohin? Wir wollen zurück zu Gott.
Mhm.
Da muss man tatsächlich sagen, das ist nur vorstellbar. Freiheit ist nur vorstellbar in einer Welt, in der Gott, der Nietzsche hat es dann ganz radikal ausgedrückt, gestorben ist.
Mhm. Kann man es dann auch so sagen, dass der Gegenpol dazu, der Gegenpol zum Rückzug der Götter, so wie Sie es hier charakterisiert haben, eben die Freiheit selbst ist. Könnte man es so formulieren, die Götter machen der Freiheit Platz.
Ja, sicher. Ja.
Aber dann stellt sich die Frage, was machen wir mit dieser Freiheit?
Ja, und wie hängt das Schicksal der Götter damit mit unserem Schicksal zusammen? Das führt in sehr hohe Dimensionen des Verantwortlichseins für die Schöpfung, wo einem ja irgendwo dann der Atem stehen bleibt.
Mhm. Eine weitere Frage, die uns hier auch noch von einer Hörerin erreicht, da schreibt die Hörerin, was für ein schöner Dialog, der Innen und Außen zu einem Einklang bringt. Vielen Dank. Bedeutet unsere Freiheit vom Kosmos, dass wir jetzt ganz die kosmische Qualitäten, Unermesslichkeit, Erhabenheit etc. in unser Diesseits bringen können?
Ja, das ist, also wenn Heraklit sagt, die menschliche Seele ist unendlich und wie heißt es, und schreitest du dein ganzes Leben, du wirst sie nicht ermessen können. Das heißt ja mit anderen Worten, sie ist so groß wie der ganze Kosmos.
Mhm.
Und das heißt, all das, was wir im Kosmos zu finden meinen, finden wir letztendlich in der menschlichen Seele.
Mhm.
Das ist hier gut beschrieben hier auch von der Hörerin. Ja.
Und ist im Prinzip auch der Bogen wieder gespannt zu dem, was eigentlich der Titel dieser Sendung war, nämlich der Kosmos in uns. Weil so wie Sie das formuliert haben, wie Sie Heraklit hier zitiert haben, ist dann der Kosmos ja nichts anderes als dieses in uns, weil es die gleiche Tiefe ist.
Ja, man hat nicht umsonst da, wo es um Innerlichkeit gerne sich Sterne an die Decke gemalt.
Sehr schön. Herr Held, ja. Ich danke Ihnen. Das war, glaube ich, ein sehr ungewöhnliches Gespräch über den Kosmos, aber es hat, glaube ich, wirklich auch die Augen geöffnet für ein zumindest Nachsinnen, was diese Innendimension von Kosmos und auch was dieses Verhältnis zwischen in uns und Kosmos sein kann. Und ich danke für Ihre Ausführungen, weil ich glaube, dass Sie da sehr viel auch erhellen konnten.
Ja, ich danke auch für das Gespräch, Herr Steiniger. Es hat mir große Freude gemacht.
Noch einen schönen guten Abend.
Guten Abend.